Hallo und herzlich willkommen, liebe Eltern. Wir freuen uns, dass Sie unseren Podcast begleitend zum Meki-Projekt eingeschaltet haben. Wir, das sind Annika Sembitsch
und Judith Stumm
von der Charité Universitätsmedizin Berlin. Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, haben wir in unserem Modellprojekt Meki in einem Team aus Forscherinnen und therapeutischem und medizinischem Fachpersonal ein stationäres Rehabilitationskonzept entwickelt. Das Reha-Konzept wird in der Klinik Schönsicht in Berchtesgaden umgesetzt und richtet sich an Kinder und Jugendliche mit mehr oder weniger ausgeprägten internetbezogenen Störungen. Und wir werden die Umsetzung dieses Programms erproben und auswerten. Für einen nachhaltigen Effekt ist es uns wichtig, Sie als Eltern mit einzubeziehen. Deswegen gibt es begleitend zur Reha die Gruppengespräche für Eltern und eben diesen Podcast. Auf diesem Weg möchten wir Sie begleiten und Ihnen eine Hilfestellung bieten. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Begleitpodcasts zur Meki Reha. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Sembitsch und ich bin Gesundheitswissenschaftlerin an der Charité in Berlin.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Judith Stumm und ich bin Physiotherapeutin und ebenfalls Gesundheitswissenschaftlerin. Ja, nachdem es beim letzten Mal um Gefahren im Internet in Form von Mobbing, Grooming und Hate Speech ging, möchten wir heute weitere Themen beleuchten, die im schlechten Fall auch gefährlich werden können. Wir sprechen heute nämlich über die Mechanismen, die den virtuellen Alltag zentral mitprägen. Algorithmen, Filterblasen und Echokammern. Um das Erleben von Kindern und Jugendlichen im Netz besser nachzuvollziehen und begleiten zu können, ist es besonders wichtig, auch die sogenannte digitale Architektur besser zu verstehen.
Ja, genau. Diese Dynamiken, die online entstehen oder verstärkt werden können, können nämlich die mentale Gesundheit beeinträchtigen. Deswegen ist es sinnvoll, sich das einmal ein bisschen genauer anzusehen.
Dass wir nicht allen Informationen Glauben schenken sollten, auf die wir im Internet stoßen, ist sicherlich mittlerweile den meisten klar. Anders als früher, beispielsweise in Tageszeitungen oder Sachbüchern, gibt es auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube viel weniger Kontrollmechanismen, um Informationen auf ihre Richtigkeit oder Echtheit zu überprüfen. In etablierten Zeitungen schreiben JournalistInnen, die entsprechend ausgebildet wurden. Dort gibt es Redaktionen, LektorInnen und auch rechtliche BeraterInnen, die Texte und Artikel prüfen, bevor sie abgedruckt werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass in Zeitungen nie falsche Informationen gedruckt werden. Nur die Hürden sind viel höher.
Auf Social Media bzw. Streaming-Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube kann jeder oder jede Informationen in Form von Posts, Fotos, Infoslides oder Videos hochladen. Das bringt zum einen neue Perspektiven und Vielfalt, was toll und bereichernd sein kann. Gleichzeitig birgt es aber eben auch die Gefahr von Falschinformationen und schädlichen Dynamiken, die wir heute etwas näher beleuchten. Und Falsch- und Fehlinformationen, sogenannte Fake News, können in unterschiedlichen Formen auftreten.
Ja, genau. Es können frei erfundene Inhalte sein oder wahre Informationen, die aber so verdreht und aus dem Kontext gerissen sind, dass ihr ursprünglicher Inhalt ein ganz anderer war. Außerdem gibt es sogenannten Manipulated Content, übersetzt also manipulierte Inhalte, die mittels Software wie Ton-, Video- oder Bildbearbeitungsprogrammen erschaffen werden. Videos, die mithilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, erstellt oder verändert werden und mit bloßem Auge nicht mehr von Originalen zu unterscheiden sind, nennt man Deepfakes.
Komplizierter wird das Ganze auch dadurch, dass die AnbieterInnen dieser populären Plattformen genauso wie auch SpieleherstellerInnen als UnternehmerInnen ökonomische Ziele verfolgen. Die NutzerInnen sollen am besten so viel Zeit wie möglich auf bzw. mit den Plattformen und den Spielen verbringen. Denn je populärer die App oder das Spiel, desto mehr Geld lässt sich damit verdienen.
Diese digitalen Räume werden außerdem durch Algorithmen gesteuert. Das bedeutet, dass hinter den Kulissen Computerprogramme auf Basis von komplexen Berechnungen automatisch entscheiden, welche Inhalte einer Person angezeigt werden. Diese Algorithmen analysieren das Nutzungsverhalten, zum Beispiel welche Beiträge jemand liked, kommentiert oder teilt oder wie lange jemand Videos ansieht. Sie nutzen diese Daten, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, welche Inhalte für eine Person vielleicht am interessantesten und relevantesten sein können.
Konkret bedeutet das, Algorithmen nutzen Wahrscheinlichkeitsberechnungen und Regeln, um zu entscheiden. Wenn du X machst, also zum Beispiel einen bestimmten Beitrag likest, dann zeigen sie dir Y, also Beiträge mit verknüpften Themen, verstärkt an. Dabei berücksichtigen sie viele Faktoren gleichzeitig, wie etwa die Freundesliste, die Interaktion mit anderen und auch wie beliebt ein Beitrag insgesamt ist, um damit eben das Ziel zu erreichen, einer Person Inhalte zu zeigen, die sie möglichst lange auf der Plattform halten sollen.
Bei Spielen bedeutet das, dass Algorithmen das Spielverhalten beobachten und darauf reagieren, etwa indem sie Schwierigkeitsgrade anpassen oder personalisierte Angebote machen. So entsteht ein individualisiertes Erlebnis, also ein Erlebnis, das genau auf die Person zugeschnitten ist.
Zusammenfassend könnte man sagen, dass Algorithmen in Social Media Apps und Spielen automatische Systeme sind, die auf Basis des Nutzungsverhaltens und vieler weiterer Daten Entscheidungen treffen, um passende und relevante Inhalte anzuzeigen und das NutzerInnen-Erlebnis zu personalisieren.
In diesem Zusammenhang hat sich der Begriff Filterblase oder Filterbubble etabliert, den man hier immer wieder hört. Gemeint ist eine Art unsichtbare Blase, die dafür sorgt, dass einem eben vor allem Dinge gezeigt werden, die zu den bisherigen Interessen und Meinungen passen. Das kann sich gut anfühlen, weil man eben die Inhalte bekommt, die einen scheinbar interessieren. Die Kehrseite ist, dass wir dann oft nur eine eingeschränkte oder einseitige Sicht bekommen und kaum mehr Dinge sehen, die die eigene Perspektive hinterfragen könnten.
Richtig, ja. Und gerade in der Entwicklungsphase, die prägend ist und in der die Impulskontrolle und ausgewogene Urteilsfähigkeit erlernt werden, können Kinder und Jugendliche besonders anfällig für eine Art Tunnelblick sein, der durch diese Filterblasen gefördert werden kann.
Zum psychologischen Hintergrund lässt sich hier vielleicht ganz gut ergänzen, dass es für die meisten Menschen erstmal mit einem unangenehmen Gefühl verbunden ist, wenn sie Informationen begegnen, die nicht ins eigene Weltbild passen. Das ist ganz normal, denn Menschen möchten die Welt verstehen, entwickeln individuelles Weltbild auf Basis von Erfahrungen aus ihrer Umwelt und geben einmal gebildete Meinungen meist nur ungern auf. Den Zustand zweier widersprüchlicher Gedanken, nämlich einerseits einer bestehenden Ansicht und andererseits einer gegensätzlichen Information, nennt man kognitive Dissonanz.
Das heißt also, wir akzeptieren die Informationen, die in unser Weltbild passen, bereitwilliger, während wir andererseits unpassende Informationen kritisch analysieren und eher dazu neigen, sie zu entkräften. Das ist also ganz menschlich. Wir sind anfällig für gedankliche Verzerrungen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir uns erst einmal selbst über diese Tatsache bewusst werden.
Und dieses Wissen dann auch den Kindern und Jugendlichen vermitteln, als Teil der Medienerziehung. Im Rahmen der Mekireha gibt es zum Thema auch Workshops, in denen sich die Kinder und Jugendlichen damit auseinandersetzen und reflektieren. Das heißt, wenn sie in ihrer Familie bisher noch nie über dieses Thema gesprochen haben sollten, dann müssten sie nicht bei Null anfangen, sondern können davon ausgehen, dass ihre Kinder auch schon etwas Wissen dazu erworben haben.
Manchmal kennen sich Jugendliche mit den Themen sogar besser aus als Erwachsene, weil sie sich vielleicht schon in der Schule damit beschäftigt haben, sich mit Freundinnen dazu ausgetauscht oder auf anderem Weg über das Thema gestolpert sind. Wer sich viel in digitalen Räumen bewegt, kennt sich in ihnen ja oft auch besser aus.
Ja, ganz genau. Die Auseinandersetzung mit digitalen Welten und ihren Mechanismen ist allerdings nichts, was irgendwann abgeschlossen ist. Vielmehr können wir uns das so vorstellen, dass sich die Angebote und Inhalte im Internet stetig verändern. Und das bedeutet auch, dass die kritische Beschäftigung damit nicht aufhören sollte.
Wir möchten Ihnen in dieser Folge einen Überblick über aktuelle Phänomene und Erkenntnisse geben. In ein paar Jahren ist einiges davon vielleicht schon wieder überholt. Es werden andere Plattformen genutzt, andere Spiele sind populär oder Mechanismen funktionieren anders.
Okay, wenn wir jetzt zurück zum Thema Filterblase kommen, lässt sich also festhalten, das gute Gefühl, das so eine digitale Welt erzeugen kann, indem wir nur noch Dinge sehen, lesen und hören, die unser Weltbild bestätigen, wird aus ökonomischen und finanziellen Interessen genutzt. Algorithmen sind keine Wohltäter, die unser Leben angenehmer machen, sondern ein Geschäftsmodell. Sie werden, wie gesagt, nur dafür programmiert, die Verweildauer zu maximieren, denn mehr Verweildauer bedeutet auch mehr Werbeeinnahmen.
Soweit so gut. Das Prinzip, sich durch Werbung zu finanzieren, kennen wir ja auch schon aus herkömmlichen Medien. Private Fernsehsender beispielsweise finanzieren sich auch durch Werbung und zeigen die Filme nicht deshalb, weil sie uns Gutes tun und unsere Freizeit verbessern möchten. Durch die sehr personalisierte Wirkweise von Algorithmen lassen sich allerdings außerdem neue und gefährliche Phänomene beobachten.
Ganz genau. Das Prinzip der Radikalisierung durch den Klickpfad funktioniert deshalb so gut, weil der Algorithmus kein moralisches Wesen ist, sondern ein rein mathematisches Instrument zur Optimierung. Und was er schnell lernt, extreme Inhalte führen zu längerer Verweildauer. Wenn NutzerInnen beispielsweise mit einem harmlosen Video zu Sport und Fitness beginnen, ist es möglich, dass der Algorithmus daraufhin immer extremere Inhalte zum gleichen oder einem verwandten Thema empfiehlt. So kann man nach mehreren Empfehlungen bei Videos landen, die auch riskante oder gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen verherrlichen.
Ein aktueller, trauriger Trend unter meist jungen Frauen ist es, sich in Kurzvideos extreme und sehr ungesunde Diät- und Abnehmtipps anzusehen, die Untergewicht und Essstörungen teilweise glorifizieren. Unter den Hashtags Skinny Girl oder Hashtag Skinny is the Outfit kursieren Videos und Bilder auf Social-Media-Plattformen.
Gerade im Zusammenhang mit den steigenden Zahlen an Essstörungen im Jugendalter ist das eine bedenkliche Entwicklung.
Kommen wir zum Begriff der Echokammer. Dieses Bild stammt ursprünglich aus der Akustik, wo in einer Echokammer Schallwellen zurückgeworfen und dadurch verstärkt werden. Übertragen auf soziale Medien und das Internet beschreibt die Echokammer eine Community oder einen virtuellen sozialen Raum, in dem Menschen vor allem mit Gleichgesinnten zusammenkommen und sich gegenseitig in ihren Ansichten bestärken. Dort wird die eigene Meinung immer lauter widergespiegelt, wodurch außenstehende oder widersprechende Meinungen kaum noch hörbar sind. Das kann ein starkes Zugehörigkeitsgefühl erzeugen. Gleichzeitig kommt es aber auch zu einer Abschottung gegenüber anderen Perspektiven.
Und das kann eben gefährlich werden. Die eigene Meinung wird potenziell permanent verschärft, weil nur noch Bestätigung von innen kommt und die Außenwelt womöglich als Feind oder System definiert wird, was die eigene Wahrheit nicht verstehen will. Und diese digitale Isolation kann eine große Gefahr für die Identitätsfindung von Jugendlichen darstellen.
Um das alles etwas greifbarer zu machen, können wir uns noch ein konkretes Beispiel anschauen. Die sogenannte Manosphäre oder Manosphäre. Dabei handelt es sich um ein loses Netzwerk von Online-Communities, in denen Männer ihre Männlichkeit betonen und Frauenhass verbreiten. Sie umfasst verschiedene Gruppen und Foren, die sich online auf Plattformen wie TikTok, YouTube, Reddit und Instagram organisieren. Die Männer dort sehen sich oft als Opfer einer vermeintlich weiblich dominierten Gesellschaft und fördern ein Bild von Männlichkeit, das auf Dominanz, emotionaler Verschlossenheit und Überlegenheit beruht. Sie steht auch mit rechtsextremen und neoreaktionären Bewegungen in Verbindung und gilt als ein wichtiger Faktor für die Radikalisierung junger Männer im digitalen Raum. Hass gegenüber Frauen, aber auch gegenüber anderen Gruppen und die Verbreitung von teilweise extrem gewaltverherrlichenden Inhalten sind dort an der Tagesordnung.
Und leider handelt es sich dabei nicht nur um ein Randphänomen. Die Videos des Influencers Andrew Tate, der wegen schwerer Straftaten wie Vergewaltigung, Menschenhandel und Körperverletzung angeklagt ist, wurden alleine auf TikTok bisher 13 Milliarden Mal angesehen. Er ist eine der prominentesten Figuren der Manosphäre und erreicht mit seinen Botschaften sehr viele Jugendliche.
Typische Begriffe aus dieser Community wären Alpha-Mann und Beta-Mann, ebenso wie die Idee der roten Pille, Red Pill, die die vermeintliche Wahrheit über frauendominierte Gesellschaft offenbart. Oder Incels. Das sind meist junge Männer, die unfreiwillig sexuell enthaltsam leben und ihre Schuld für diesen Zustand bei Frauen und dem Feminismus suchen. Die Radikalisierung entsteht durch die verzerrte Wahrnehmung ihrer sozialen Realität, die durch diese Communities verstärkt wird, was oft zu Hass gegen Frauen und Gewaltfantasien oder auch tatsächlicher Gewalt führt. Es gehen also viele Gefahren davon aus, sowohl für die Jugendlichen selbst als auch für ihr Umfeld.
Die Wege in diese Sphären sind häufig geprägt von Gefühlen der Isolation, Scham, Frustration und auch dem Wunsch nach Zugehörigkeit. Online-Communities bieten dann einerseits Bestätigung und Identität, andererseits sind sie Nährboden für eine zunehmende Radikalisierung mit extremen Inhalten und extremer Sprache. Und sie sind sehr leicht zugänglich.
Und leider begünstigen Algorithmen häufig auch diese Art von Inhalten, sodass die Wahrscheinlichkeit, damit irgendwann mal online in Kontakt zu kommen, für Jugendliche sehr hoch ist. Auch über Online-Spiele kann man leicht mit diesen Inhalten in Berührung kommen, da die Chats und Kommunikationsplattformen dort meist kaum moderiert sind und Anhänger der Manosphäre dort über Memes oder Witze Kontakt zu anderen Spielern aufnehmen.
Gerade psychologische Krisen in der Pubertät, die mit Einsamkeit, Versagensängsten oder fehlender sozialer Anerkennung einhergehen, können hier der Ausgangspunkt sein.
In einer solchen Echokammer können persönliche Frustrationen eben leicht in eine kollektive ideologische Erklärung umgedeutet werden. Die Gruppen bieten eine einfache, klare Sündenbocktheorie. Nicht ich habe ein Problem, sondern die Frauen oder die Gesellschaft ist daran schuld. Innerhalb dieser Echokammer bekommt man nicht nur Bestätigung, sondern auch ein komplettes Feindbild-Narrativ. Die Anonymität im Internet senkt auch die Hemmschwelle für Hate Speech, also Hasskommentare.
Wie können Sie als Eltern damit umgehen, wenn Sie Sorge haben, Ihr Kind gerät in einen solchen Sog? Oder was können Sie präventiv tun?
Zum einen ist es hilfreich, wenn Sie sich mit Online-Phänomenen etwas beschäftigen, damit Sie einen Überblick bekommen, welche Themen aktuell sind und welche Gefahren damit womöglich verbunden sein können, um Ihr Kind bestmöglichst zu begleiten.
Wie auch in der zweiten Folge schon erwähnt, sollten Sie grundsätzlich versuchen, mit Ihrem Kind in Kontakt und im Gespräch zu bleiben. Fragen Sie interessiert nach. Was fasziniert dich an diesem Spiel oder Video? Erzähl mal davon. Um was geht es da so? Und über was tauscht ihr euch da so aus?
Fördern Sie außerdem die mediale Selbstwirksamkeit. Trainieren Sie das kritische Hinterfragen. Erklären Sie, was Deepfakes sind, wie Werbung gezielt Emotionen manipuliert und dass Likes keine Messlatte für den eigenen Wert sind.
Sie können auch technische Hilfen nutzen, aber immer in Übereinkunft mit Ihrem Kind. Ein Medienvertrag, auf den wir ja schon mal einmal verwiesen haben, ist dabei sehr hilfreich. Halten Sie darin fest, wann und wo und wie lange welche Medien genutzt werden. Installieren Sie Jugendschutzfilter, aber erklären Sie dem Kind, warum Sie das tun. Und noch etwas, Computer und Konsolen gehören besser nicht ins Kinderzimmer.
Vielleicht gehen wir ein paar praktische Tipps für den Alltag noch einmal durch. Bewusste Pausen schaffen. Legen Sie einmal pro Woche einen medienfreien Familientag ein, um die Attraktivität der analogen Welt zu stärken. Analoge Alternativen fördern. Starke Offline-Interessen wie Sport, Musik, Natur und auch ehrenamtliches Engagement sind gute Wirkmittel gegen die Totalität der digitalen Blase. Vielfalt leben. Zeigen Sie Ihrem Kind bewusst Medien, die eine andere Perspektive einnehmen. Lesen Sie gemeinsam eine seriöse Nachrichtenseite oder schauen Sie eine Dokumentation, auf die Sie wahrscheinlich nicht von selbst stoßen würden. Versuchen Sie, Aufgeschlossenheit zu vermitteln und vorzuleben. Werte vermitteln. Sprechen Sie offen über Respekt, Toleranz und Grenzen. Das sind die Werte, die in solchen Echokammern als erstes unter die Räder kommen. Und zu guter Letzt Handytaschengeld und Kostenbewusstsein. Erklären Sie die Kostenfalle von In-App-Käufen und Abonnements, um die wirtschaftliche Mündigkeit zu stärken.
Es geht darum, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, wie das Internet aktiv, kreativ, mündig und kritisch genutzt werden kann. Und auch darum, welche Fallstricke es gibt.
Und für den Fall, dass Sie sich Sorgen machen oder einfach mehr wissen möchten, scheuen Sie sich nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deswegen haben wir Ihnen eine ausführliche Liste seriöser Informationsquellen separat zusammengestellt. Wir haben Ihnen auch einen Link zu einer informativen Dokumentation zum Thema Manosphäre aus der ARD-Mediathek dazugepackt.
Und tauschen Sie sich auch mit anderen Eltern oder mit Verwandten oder FreundInnen aus. Dadurch können Sie neue Perspektiven und Ideen bekommen und sind weniger alleine mit diesen Themen.
Das gilt übrigens für alle Themen, die wir hier im Begleitpodcast thematisiert haben. Sich mit anderen austauschen kann sehr entlastend sein.
Ja, das war vorerst die letzte Folge unseres Elternpodcasts. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit zumindest ein klein bisschen weiterhelfen konnten. Und ja, falls Sie Feedback haben, können Sie das auch gerne zurückmelden.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde produziert von Mitarbeiterinnen des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Charité Universitätsmedizin Berlin. Das MEKI-Projekt wird in Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee durchgeführt und durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in der Förderlinie REA-PRO gefördert. Das Modellprojekt wird in der Klinik Schönsicht in Berchtesgaden umgesetzt. Ja, Annika, worüber sprechen wir denn eigentlich in der nächsten Folge?
Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit sogenannten Filterblasen und Echokammern, also spezielle Dynamiken, die durch Algorithmen in virtuellen Räumen verstärkt werden können, und über aktuelle besorgniserregende Phänomene.
Wenn Sie noch mehr erfahren möchten zu den Themen, die wir in der heutigen Folge besprochen haben, finden Sie in der Beschreibung dieser Podcasts alle Quellen und weitere Links zum Thema internetbezogener Störungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von Mitarbeiterinnen des Instituts für medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Charité Universitätsmedizin Berlin. Das MEKI-Projekt wird in Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee durchgeführt und durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in der Förderlinie RehaPro gefördert. Das Modellprojekt wird in der Klinik Schönsicht in Berchtesgaden umgesetzt.